Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit einer neuen Folge zum Thema das Wachstumschancengesetz und was das genau für dich bedeutet. Das wollen wir in dieser Folge besprechen. Ansonsten, Johannes, ich beschäftige mich ja ehrlich gesagt wenig mit Medien und Politik, dementsprechend auch. Ich habe nur so grob an der Seite mitbekommen, dass es wohl milliardenschwere Entlastung für die deutsche Wirtschaft geben soll. Das liest sich ja alles erstmal ganz gut, oder?
Ja, hallo, lieber Maurice, herzlich willkommen und auch ein Hallo, ein herzliches Hallo an alle Zuhörer. Und Maurice, aus aktuellem Anlass darf ich ja verraten, Bestseller-Autor. Natürlich auch hier noch herzlichen Glückwunsch dazu. Und ja, mein Buch liest ja im Moment schon meine Tochter und sie hat auch schon die ersten 4 Kapitel durch und ist begeistert. Also nochmal so viel dazu, ne? Mit 17 ja. Kommt dein Buch auch schon super an.
Ja, sehr, sehr cool. Vielen Dank. Also ich habe es jetzt gerade vor 5 Minuten tatsächlich erfahren von meinem Verlag, dass das Buch auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 12 einsteigen wird unter dem Sachbuch Hardcover. Und ja, war jetzt ein großer Kampf, klingt so negativ, aber viel Arbeit jetzt die letzten Monate und ja, gerade fällt es mir so ein bisschen von den Schultern ab. Dafür habe ich gekämpft, dafür bin ich angetreten. Ich habe mir dieses große Ziel schon vor vielen Jahren hier aufs Vision Board gehangen, ohne zu wissen, was das überhaupt bedeutet und wie man dorthin kommt. Es war ein Traum von mir und ja, gerade vor 5 Minuten erfahren. Deswegen vielen Dank und wer es noch nicht gekauft hat, sehr wahrscheinlich wird es jetzt bald auch in jeder Buchhandlung eben als Spiegel-Bestseller stehen. Aber ansonsten auch bei Amazon. Du kannst nicht kaufen oder einfach meinen Namen Maurice Borg eingeben. Und ja, da freue ich mich über Feedback, wenn ihr es gelesen habt und würde euch alle in der Fähigkeit zu verkaufen ein Stück weit besser machen.
Ja, ist ja witzig, ne? Wir sind praktisch live jetzt fast dabei, dass ein Wunsch von dir in Erfüllung gegangen ist. Also von daher,
ja, sehr cool. Also 4-5 Minuten davor habe ich das erfahren, ja.
Okay, also dann machen wir den Schwenk zum Wachstumschancengesetz. Ja, also ich wollte ja auch gerade zu deiner Einleitung sagen, ja, mit Gesetzen hast du natürlich nicht so viel zu tun. Aber Wachstumschancen, diese zwei Wörter, die hören sich natürlich sehr vielversprechend an. Und der eine oder andere wird es natürlich verfolgt haben in der Presse. Und vorab, es geht jetzt nur um einen Entwurf, ne? Also hier ist noch nichts verabschiedet, das ist noch nicht in trockenen Tüchern. Das wird dann erst noch soweit passieren. Wir wollen uns jetzt auch einfach, also es ist ein sehr umfangreiches Gesetz, beziehungsweise ein sehr umfangreicher Entwurf. Wir werden jetzt hier in der Podcast-Folge auch gar nicht alle Punkte ansprechen. Einmal zeitlich und es sind sehr viele kleine Punkte, die vielleicht auch nur gewisse Randgruppen dann betreffen. Auch die lassen wir hier alle außen vor. Nur, dass hier jeder weiß, dass wir uns jetzt einfach hier auf die wichtigsten und größten Punkte konzentrieren. Ja, milliardenschwere Entlastung für die deutsche Wirtschaft, auch das hört sich im ersten Moment sehr gut an. Ich kann dir jetzt gar nicht genau sagen, ob es jetzt um 7 oder um 8 oder bis zu 10 Milliarden Entlastung pro Jahr gehen soll. Ja, letztendlich ist das natürlich ja für mich auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, weil was kannst du heute mit 7 bis 10 Milliarden jährlich bewegen? Ich glaube, so viel ist da gar nicht mehr möglich im Vergleich. Ja, noch vor 20 oder 30 Jahren war das eine ganz andere Zahl. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Oftmals ist ja auch der Effekt, ne, eines Gesetzes entscheidend und gar nicht die Höhe der entsprechenden Entlastung.
Und das Wachstumschancengesetz ist insgesamt nur ein Punkt auf einer Liste, die 10 Punkte umfasst. Was umfasst das alles noch?
Ja, also hier hat man ja, ne, also die Bundesregierung hat da in Meseberg war das ja in der Kabinettsklausur so ein 10-Punkte-Plan für den Wirtschaftsstandort Deutschland erarbeitet. Und auf diesem 10-Punkte-Plan ist das Wachstumschancengesetz ja nur ein Punkt. Ja, also da sieht
aber
man
auf
schon.
Platz 1.
Ja, ich habe es zumindest mal auf Platz 1 gesetzt, so. Weil es jetzt auch natürlich ganz aktuell ist und natürlich die meisten ja auch betrifft. Na, aber was da auch noch alles so auf uns zukommt, ist das zweite Gesetz, das heißt dann Zukunftsfinanzierungsgesetz. Ich glaube, das dreht sich hier um Startups. Da will man hier den Markt erleichtern, ja, den Zugang auch zur Börse erleichtern. Dann gibt's ein Klima- und Transformationsfonds. Ne? Also der soll allein irgendwie 100 Milliarden umfassen. Aber das betrifft natürlich alle Änderungen, die in diesem Bereich Klima entfallen. Ja, also das wird an vielen ja auch vorübergehen. Es gibt Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, auch hier Bürokratie abzubauen. Auch das ist ein Punkt auf diesem 10-Punkte-Plan. Und sichere und bezahlbare Energie zu gewährleisten. Ja, das ist ja so eine Herausforderung, insbesondere auch für Deutschland, weil die Energiekosten im Vergleich zu anderen Ländern extrem hoch sind. Und hier will man in der Zukunft halt eben dagegen steuern, dass das nicht weiter ausgeufert wird. Man will, ja, höre und staune, die Digitalisierung voranbringen. Ich glaube, da ist oftmals ja der Wille viel größer als nachher die tatsächliche Umsetzung. Man will die Fachkräfte in Deutschland stärken, ja, das heißt auch die Einwanderung, die Zuwanderung hier beschleunigen und dass auch aus dem Ausland wirklich Fachkräfte nach Deutschland kommen. Man will insgesamt die Zukunft fördern, das war 9. und 10. Dann haben wir diese Punkte auch mal durch. Handelsagenda und Rohstoffversorgung soll in Zukunft sichergestellt werden. Ja, also da siehst du schon, was allein dieser 10-Punkte-Plan beinhaltet. Und das würde natürlich den Rahmen dieser Podcast-Folge gewaltig sprengen.
Okay, dann lass uns jetzt mal zu unserem WCG kommen. Was beinhaltet dieses Gesetz denn im Detail und wie können ja die Unternehmen in Deutschland davon profitieren und ich als roter Typ, wie kann ich davon profitieren natürlich?
Ja, genau. Ja, also eigentlich sollte die Frage ja nur heißen, wie kannst du davon profitieren?
Aber du gibst mir ja schon immer Fragen hier vor, deswegen habe ich mich dran gehalten, sonst hätte ich so eine Frage natürlich niemals gestellt.
Ja, und die Abkürzung WCEG, also wenn wir davon sprechen, dann meinen wir natürlich dieses Wachstumschancengesetz, damit wir hier in den Abkürzungen bleiben können. Ja, also ich habe ja schon gesagt, es geht um 7 bis 10 Milliarden Euro. Ganz genau weiß man das wahrscheinlich auch nicht. Und es ist ein Gesetz. Was soll es denn bringen? Ne? Also so Gesetze haben immer gewisse Ziele. Und als erstens, ja, es beinhaltet ja auch schon der Name des Gesetzes. Will man das Wachstum vorwärts bringen, ja, und hier eine Offensive starten, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland stärken, ja, Investitionsprämie und Stärkung auch der steuerlichen Forschungsförderung. Darum geht's. Und das liest sich immer ganz besonders schön, die Modernisierung des Steuerrechts, ne, hat sich die Bundesregierung hier auch auf die Fahnen geschrieben. Ja, also wir spüren oder merken dann auch gleich im Podcast, ja, was darunter zu verstehen ist, ob das dann wirklich unter Modernisierung fällt, sei mal dahingestellt. Und ja, wie gesagt, ne, also ich würde mir lieber 70 Milliarden wünschen, als jetzt vielleicht 7 Milliarden. Aber ja, jetzt lassen wir mal die Zahl auf der Seite. Wir nehmen das, was wir haben. Und mit dem wollen wir jetzt natürlich auch arbeiten.
Und Das Gesetz an sich, wann kommt es genau? Wie werden die ersten Schritte sein?
Genau, also ich habe vorhin davon gesprochen, es ist ein Entwurf und jetzt ist der Plan so, nur damit jeder Hörer das mal gehört hat, am 10.11., dieser Termin steht schon fest, soll es im Bundestag verabschiedet werden Und am 15.12. soll dann die Zustimmung vom Bundesrat erfolgen. Ja, und im letzten Schritt kommt es dann natürlich zur Verkündung. Und dann in diesem Moment gilt das Gesetz. Ja, also es hat noch eine gewisse Zeit zur Umsetzung. Und bis dahin, du kennst es selber, gerade im Steuerrecht sind die Uhren manchmal da schneller, ja, dass gewisse Dinge noch ergänzt werden, gewisse Dinge gestrichen werden, ja, weil man sich vielleicht halt hier in gewissen Punkten dann ja noch vereinbart oder halt auch noch streitet.
Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass es so kommen wird. Was sind die wesentlichen Punkte? Was bietet uns das Wachstumschancengesetz?
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Punkte ich auf der Liste habe. Ich glaube, es sind knapp 10 Punkte, die wir genauer besprechen wollen. Als erstens Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Das hört sich richtig gut an. Das dient jetzt der Steuererleichterung in Anführungszeichen, weil wenn du Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hast und unter 1.000 Euro, ja, dann soll hier überhaupt keine steuerpflichtige Einnahme entstehen. Das heißt, du brauchst in so einem Fall überhaupt keine Steuererklärung abgeben. Betrifft natürlich all deine Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Also da geht es nicht jetzt für ein Objekt oder das ist keine Objektgrenze, sondern es geht insgesamt um die Vermietung und Verpachtung. Ja, da werden die wenigsten drunter fallen. Und du hast natürlich auch eine Herausforderung, also zumindest wir als Berater oder auch wenn du die Steuererklärung selber machst, du musst es ja trotzdem aufstellen, weil du wirst nicht immer gleich wissen, ob du ja hier unter diesen 1.000 Euro Einnahmen bist oder eben nicht. Weil wenn du auch Verluste hast, dann willst du die ja geltend machen. Ansonsten gehen die dir ja tatsächlich verloren. Das heißt, du musst trotzdem eine Vermietung und Verpachtung für deine Einkommensteuer erstellen. Und dann kannst du schauen, okay, wenn du jetzt 500 Euro Einnahmen hast und keine Verluste, dann kannst du hier drauf verzichten. Ansonsten musst du einen Antrag stellen, damit dein Verlust, den du vielleicht ja aus deiner Einkünften aus Vermietung und Verpachtung hast, nicht untergeht.
Und dieser Punkt... Es geht um Einnahmen, ne? Also es geht um Umsatz, nicht um Gewinn, ne?
Ja, genau. Also es geht hier um Einnahmen, zumindest ist das mal der Begriff. Auch sowas kann sich dann im Nachhinein nochmal ändern. Aber hier wird von Einnahmen gesprochen. Und dann hast du natürlich die Herausforderung, wenn deine Ausgaben deine Einnahmen übersteigen, dann hast du ja einen Verlust in dem Sinne. Und dann musst du einen Antrag stellen, dass du hier natürlich diesen Verlust berücksichtigt haben willst. Und das kannst du halt eben nur durch einen Antrag.
Durch einen Antrag? Kann ich nicht einfach in meiner Steuererklärung dann die Vermietung und Verpachtung ausfüllen?
Ja, wahrscheinlich wird es dann nachher so funktionieren, ja, ob es dann noch eine extra Position gibt, aber ja, so wird wahrscheinlich der Antrag nachher funktionieren, dass du eben die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärst und dann dieser Verlust festgesetzt wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass das Finanzamt sieht, okay, du hast jetzt nur 800 Euro Einnahmen und dann wird es vom Finanzamt nicht angesetzt, ja, obwohl du da minus 200 erklärst, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Aber was soll das für ein Case sein, 1.000 Euro oder unter 1.000 Einnahmen? Das ist dann so mein Zimmer vermietet, hier dieses Airbnb-Style, wo man sein Zimmer während seines eigenen Urlaubs mal vermietet, oder was ist das?
Ja, also das ist natürlich wirklich Kleinvieh, ne? Deswegen, ich habe das extra auf 1 gesetzt, weil es sich so schön anhört, ne? Freigrenze für Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Also bist du auf 1.000 Euro Einnahmen, dann musst du hier auch erklären. Also dann kommst du nicht drum rum und dann musst du versteuern. Also auch das kann ja nochmal ein Case sein, dass wenn du nachher siehst, du bist knapp an diesen 1.000 Euro und du müsstest auch Steuern bezahlen, weil du in der Summe auch einen Gewinn machst, dass du dann gucken kannst, dass du noch unter diese 1.000 Euro kommst. Aber da geht's um Kleinvieh. Und ich sag mal, in der Praxis wird dieser Fall sehr selten sein.
Und dann lass uns den skippen. Was ist auf 2?
Ja, so zweitens, müssen wir gucken, das sind Geschenke. Ne? Also auch so was ganz Schönes im deutschen Steuergesetz.
Wachstumschancengesetz und du kommst hier mit sowas und jetzt Geschenke?
Ja, wir wollen ja nicht gleich mit den großen Dingen beginnen, sondern wir fangen ja mal langsam an. Ne? Und Geschenke, ich weiß nicht, hab mich dann erinnert in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge, dass wir hier Folge 56 eine extra Podcast-Folge über Geschenke gemacht haben mit dem Titel Steuerlich ein Desaster. Das ist es weiterhin auch nach dem Wachstumschancengesetz. Also hier Entbürokratisierung wäre hier wirklich angebracht. Aber was besagt hier das Wachstumschancengesetz? Ganz einfach, die Grenze wird von 35 auf 50 Euro netto angehoben. Ja, also die Anhebung ist grundsätzlich sowieso schon lange überfällig. Ja, aber immerhin, wir wollen ja uns ja nicht beschweren. Sie kommt jetzt, natürlich hätte sie höher ausfallen können. Warum geht man da nicht gleich auf 100 Euro? Ja, aber letztendlich ist bei Geschenke, ne, also alle, die es interessiert, wirklich die Podcast-Folge 56 anhören. Da müsste man wirklich mal Bürokratisierung ansetzen, weil da geht es um so wenig und man macht einen Wahnsinnsaufwand. Ne? Das ist so typisch deutsches Steuerrecht, ist so der Klassiker mit Geschenken. Aber man kann sich da jetzt immerhin einfacher merken, es sind 50 Euro netto statt wie bisher 35.
Das sind immer die Themen, die besonders viel Neid auf Unternehmer auf sich ziehen, wo so viel Arbeit dann betrieben wird.
Ja, man will es halt eben allen recht machen. Ne? Man will vermeiden, dass in der Buchhaltung nur noch Geschenke erscheinen. Das sind halt dann so Dinge, die dann solche Konsequenzen nach sich ziehen. Ja, aber man vergisst halt die ganze Bürokratie im Hintergrund, was da alles überwacht werden muss.
Und drittens?
Drittens, das kennst du jetzt ja auch von deinem E-Auto, ne? Gibt es ja die Sonderregelung bei der privaten Kfz-Nutzung von E-Autos und Brennstoffzellenautos.
Also so ein schnelles E-Auto.
Ja, und kein Hybrid, ne? Hybrid sind nämlich hier draußen. Hier gilt weiterhin ja die 0,25% Besteuerung. Und hier erhöht man jetzt auch die Grenze von 60.000 Euro ab dem Jahr 2024 auf 80.000 Euro.
Auch 167.000, bitte.
Ja, genau. Und da siehst du auch wieder die Herausforderung des deutschen Steuerrechts. Auch hier, warum hat man hier eine Grenze? Jede Grenze macht das Steuerrecht nur immer unnötig kompliziert. Ja, es ist aber aktuell leider noch so. Warum sagt man nicht, okay, es gibt 0,25% für E-Autos, Punkt. Und du hättest überhaupt kein Theater, müsstest nichts kontrollieren, müsstest nicht noch am Bruttolistenpreis dich rumärgern und feilschen. Ja, aber so ist leider aktuell die Gesetzeslage. Aber immerhin von 60 auf 80.000 Euro.
Es gibt ja noch ein Kriterium. Ah nee, das war bei den Hybriden, das habe ich ja erlebt. Nämlich das Gewicht des Fahrzeugs, weil bei dem Porsche Panamera Hybrid war es so, wenn du eine größere Felge als die 19 Zoll Felge drauf konfiguriert hast, dann ist der CO2-Wert hochgestiegen, weil sich das Fahrzeuggewicht erhöht hat. Und dadurch ist der auch von 0,5 auf 1%. Also das ist eine andere.
Ja, das siehst du schon, ne? Also was man alles so im Steuerrecht treiben kann, dass das Gewicht des Fahrzeugs noch entscheidend ist.
Und dann wurde mir vorgeschlagen, um dem Ganzen zu entgehen, bestellen wir auf einer 19 Zoll Felge und rüsten im Nachgang um.
Ja. Du hast es ja jetzt nicht gemacht, ne? Also nee. Da kann man ja schon fast von Steuerhinterzug reden, wenn dir jemand das vorschlägt.
Ja, also, genau. Also ich hab's ja, ich hab's nicht, genau aus diesem Grund habe ich es nicht gemacht.
Genau. Okay. Nein, aber. Das zeigt so wunderbar, ne, wo das deutsche Steuerrecht halt eben angekommen ist. Und ja, wir haben ja vorhin den 10-Punkte-Plan gehört. Man will entbürokratisieren. Ja, also es gibt im deutschen Steuerrecht zig Punkte, wo man einfach anfangen kann. Ja, da brauche ich gar nicht bei großen Dingen anfangen, sondern so bei diesen Kleinigkeiten.
Mhm. Und ja, ich meine, was ist da auch hinter? Man sagt einfach, Menschen, die sich teurere Autos leisten können, die müssen keine Förderung da erhalten oder was für ihre E-Anschaffung. Das ist der Gedanke dann, ne?
Ja, das ist eben der Gedanke, ne? Ich glaube, das Steuergesetz ist halt wirklich in so eine Richtung gegangen, dass es ja steuert. Ne? Man will mit den Steuergesetzen gewisse Dinge steuern. Und da sieht man natürlich nicht ein, dass jemand, der jetzt für 200.000 Euro ein Auto kauft, dann auch noch eine Förderung bekommt. Ja, das ist da wahrscheinlich der Punkt. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ne, die Neidgesellschaft in Deutschland. ja, Gerechtigkeit geht ja in Anführungszeichen, ich glaube, Gerechtigkeit wird hier oft eben vorgeschoben, dass man hier halt jedem gerecht werden will. Und so wie du sagst, ne, jemand, der halt eben ein Auto für 200.000 Euro kaufen kann, der kann sich dann halt auch die 1% Nutzung leisten. Der braucht nicht 0,25%.
Der zahlt in der Regel auch ganz viele Steuern.
Ja, eben. Ne? Also deswegen, aber ja, also ich würde mir auch wünschen, dass da mal das Steuergesetz wirklich aufgeräumt wird und viele Grenzen, viele ja solche komische Regelungen einfach gestrichen werden. Wir würden wahnsinnig viele Paragraphen streichen können in unseren Gesetzen. Aber da sind wir, glaube ich, noch einen weiten Weg davon entfernt.
Ja, Wahnsinn. Dann lass uns weitermachen. Das nervt mich alles, Johannes.
Also, du sollst dich nicht genervt fühlen. Vielleicht hilft dir ja viertens GWG. Ja. Ne? Also GWG, auch so eine schöne Abkürzung. Geringwertiges Wirtschaftsgut. Ja, ich finde auch den Begriff geringwertig so schön. Aber diese Grenze, die ist ja dem einen oder anderen Hörer bestimmt bekannt, lag bisher bei 800 Euro netto. Und die soll jetzt tatsächlich auf 1.000 Euro ansteigen, immerhin. Ich habe dann mal nachgeschaut, weil ich habe dann gefühlt, die 800 Euro kommen mir schon so ewig vor. Aber tatsächlich wurden die ja auch erst 2018, das ist ja noch gar nicht so lange her, erhöht. Von damals 410 Euro. Und die 410 Euro, die kommen tatsächlich noch aus der D-Mark-Zeit, weil das waren damals 800 D-Mark. Also da sieht man, wie sich das GWG entwickelt hat. Also sehr zögerlich wurden hier die Grenzen angehoben und jetzt immerhin auf 1.000 Euro. Ein schöner, glatter Betrag, das liebe ich dann immer. Aber auch das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
Wachstumschancengesetz. Okay, 5.
Ja, jetzt wird es langsam spannend. Man hat jetzt die degressive AFA, ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat man 23 ja wieder abgeschafft. Degressive AFA für bewegliche Wirtschaftsgüter im Rahmen von Corona-Hilfen und allen Gesetzen, die damals ja verabschiedet wurden, hat man die eingeführt, ich glaube, für 21 und 22. Die besagt, dass du Wirtschaftsgüter, die du jetzt, ne, auch das ist hier so ein Klassiker in diesem Wachstumschancengesetz, manche Dinge gelten ab dem Jahr 2024 und andere Dinge sollen ab dem 1.10.2023 gelten. Also auch hier muss man dann tatsächlich aufpassen, wann greift welche Vorschrift oder welche Änderung. Hier greift der 1.10.2023. Das heißt, alle bewegliche Wirtschaftsgüter ab dem 1.10.2023 kannst du degressiv abschreiben. Maximal mit dem 2,5-fachen des linearen Abschreibungssatzes maximal 25%. Das ist wieder unser Klassiker, das Auto. Die meisten unserer Hörer wissen vielleicht, dass das Auto, wenn du es neu kaufst, auf 6 Jahre abgeschrieben wird, linear. Das entspricht jetzt, hilf mir mal, prozentual 16,66%.
Na, das so. Hast du aber nicht im Kopf gerechnet.
Nee, ich habe es Gott sei Dank hier schnell gefunden, da steht's. und das kannst du jetzt, ne? Jetzt nimmst du das mal 2,5, dann kommst du, keine Ahnung, auf über 40%. Und dann ist es gedeckelt auf diese 25%. Das heißt, das Auto, Neuwagen, den du anschaffst, jetzt ab dem 1.10.2023, darfst du dann anfangs etwas schneller abschreiben, nämlich linear praktisch umgerechnet auf 4 statt auf 6 Jahre.
Mhm. Jetzt kommt zu spät, hab jetzt geleast, Johannes.
Ja. Da kommt jetzt die Frage, ne, ist Leasing oder Kaufen oder Finanzieren, wie auch immer, besser? Da sage ich ganz schnell, es kommt drauf an.
Ja, die wollen wir jetzt noch. Da kannst du immer eine Folge draus machen hier. Das interessiert bestimmt auch viele. Das Auto ist ja immer des deutschen Lieblings quasi. Da kriegen wir bestimmt einige Klicks drauf.
Ja, ich habe auch noch ein Highlight in dieser Folge, was das Auto betrifft. Ich glaube, es kommt auch gleich. Dann regst du dich vielleicht noch mehr auf.
okay,
dass du geleast und nicht gekauft hast.
Ich habe die schöne Nachricht vom Spiegel Bestseller bekommen und jetzt wolltest du gleich so ein Energieausgleich für mich wieder sein, damit ich nicht vom Boden abhebe wahrscheinlich, wa?
Ja, da wollte ich gerade sagen, da verkraftest du ja noch ein paar negative Nachrichten, oder?
Na gut, dann machen wir weiter.
Ja, also nochmal kurz zu dieser Abschreibung. Es ist natürlich umso vorteilhafter, je länger normalerweise die lineare Abschreibung auf solche bewegliche Wirtschaftsgüter ist. Ne, viele Maschinen werden auf 8 Jahre linear abgeschrieben. Da hast du eben jetzt den Vorteil, dass anfangs die Abschreibung eben höher ist, nämlich 4 Jahre, also praktisch auf die Hälfte. Das heißt, das Abschreibungsvolumen verdoppelt sich. Also das ist schon eine Vorschrift. Ja, die kann man begrüßen. Die war auch innerhalb von Corona auch einfach umsetzbar. Ja, dass man das jetzt auch hier wieder begrenzen muss. Man muss es deckeln, ne? Also man macht es halt einfach kompliziert. Das siehst du fast in jedem Punkt. Aber das nur noch mal als Hinweis. Je länger die Abschreibungsdauer ist, desto höher ist natürlich hier der Vorteil. Wenn du heute linear etwas 4 Jahre abschreibst, dann hast du gar nichts davon, weil dann bist du ja bei den 25%. So, kommen wir zu sechstens. Und das ist jetzt wirklich ein Punkt, der wird auch dir gefallen. Ja, also es kommen ja erstmal positive Nachrichten. Und zwar geht es da um die Sonderabschreibung. Da ist geplant eine Erhöhung auf 50% der Investitionskosten für bewegliche Wirtschaftsgüter. Wir reden jetzt hier bei dieser Sonderabschreibung von beweglichen Wirtschaftsgütern. Die nach dem, also hier auch wieder Vorsicht, gerade hatten wir beim GWG, ne, ich muss selber nachgucken, nee, bei der degressiven AFA, Zeitpunkt 1.10. Und jetzt bei dieser Sonder-AFA haben wir Zeitpunkt 1.1.2024, also alle Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12. angeschafft werden. Bisher war die Sonderabschreibung 20%, also hier wird gewaltig aufgestockt auf 50%. Haken an der Geschichte ist, dass du die Sonderabschreibung ja nur unter gewissen Voraussetzungen bekommst. Und zwar, da will ich jetzt gar nicht genau drauf eingehen, wenn du im Vorjahr nicht mehr als 200.000 Euro Gewinn hattest. Gibt es dann auch noch mal Kleinigkeiten zu beachten, aber das kann man sich gut merken. 200.000 Euro Gewinn im Vorjahr wäre hier die Grenze, dass du eben diese Sonderabschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter in Anspruch nehmen kannst.
Bewegliche Wirtschaftsgüter ist doch ein Auto, oder?
Ja, genau. Ich habe ja gesagt, wir kommen noch aufs Auto. Auch hier wieder der schöne Klassiker des deutschen Lieblings, das Auto. Beim Leasen, ne, sind wir natürlich raus, weil da haben wir keine Abschreibung. Ja, aber wenn du jetzt so einen Fall hast und du kaufst dir ein Auto, ne, wie gesagt, Vorsicht, erst nach dem 31.12.2023, dann kannst du unter diesen Voraussetzungen, jetzt unterstellen wir mal, die Sonderabschreibung wäre gewährt, dann kannst du 50% Sonderabschreibung abschreiben. Und das Schöne ist an der Sonderabschreibung, das war bisher schon so, das ist ein Wahlrecht. Weil es kann ja auch sein, dass du diese 50% im Jahr 24 gar nicht brauchst in dieser Höhe. Dann kannst du die auch verteilen. Ich glaube, auf 5 Jahre kannst du die verteilen und beliebig. Also du kannst am Anfang gar nichts in Anspruch nehmen und im letzten Jahr dann den vollen Prozentsatz.
Also und das ist, wenn ich Jahr 1 50% gemacht habe, wie müssen 3, 4 und 5 wie müssen 2, 3 und 4 sein?
Ja, da wird es dann kompliziert, weil du natürlich dann von dieser verminderten Bemessungsgrundlage abschreiben musst. Also du schreibst ja erstmal diese 50% ab, dann sind die ja weg. Ja, und das kommt jetzt aber gleich im Beispiel mit dem IAB. Na, da hast du nachher, du hast lineare, du hast degressive Abschreibung, du hast Sonder-AFA und du hast den IAB. Und da kommt es dann drauf an, wie die Bemessungsgrundlage ist. Also das ist in der Summe nachher sehr kompliziert. Und immer anders, je nach Abschreibungsart.
Also nächstes Jahr den Ferrari kaufen.
Ja, zum Beispiel. Ne? Also wenn du mit dem Ferrari die Voraussetzungen erfüllst, dass du eben nicht die Gewinngröße gerissen hast im Vorjahr und ja, der Ferrari, auch das kommt ja noch dazu, das gilt aber grundsätzlich für jedes Auto des Geschäftsführers, ne, wie in deinem Fall, es sollte angemessen sein. Also nicht,
du hast vergessen, dass ich Spiegel-Bestseller-Autor bin.
Ja, ja, eben, als Spiegel-Bestseller würde ich sagen, da geht jedes Auto durch. Ja, da kannst du ja nachher den Ferrari bekleben, ne? Ja. Da steht dann Spiegel-Bestseller, Erfolg ist kein Zufall. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ich auch schon.
Bitte?
Ich kann mir das auch schon ganz gut vorstellen.
Ja, also mal gucken. Jetzt hast du erst ein neues Auto und wenn dann nächstes Jahr der Ferrari kommt, ja. Mal schauen, was das Finanzamt dann dazu meint. Okay, gut. Also das war jetzt ein Punkt. Wir können kurz, ja, um dich wieder runterzuholen von der Sonderabschreibung, noch einen anderen Punkt erwähnen. Ja, das ist auch so mein Lieblingspunkt. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt. Das ist nämlich die Anhebung der Betragsgrenze für den gewissen sogenannten Sammelposten. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Nee. Also wir haben das bisher versucht zu vermeiden, dass gewisse Wirtschaftsgüter in diesem Sammelposten landen.
Ich habe das mal früher im Studium hatte ich das mal. Da kann ich mich so irgendwie dunkel erinnern. Da gab es irgendwas, ja.
Also ich weiß gar nicht, dass es das Ding schon so lange gibt, aber ne, also bisher war die Grenze eben, weil du hattest ja ein GWG bis 800 Euro. Ja, dann hast du in der Regel... Ja, dann hast du in der Regel keine Sammelposten gebraucht. Die Sammelpostengrenze ging bis 1000 Euro. Das heißt, wenn du ein Wirtschaftsgut zwischen 800 bis 1000 Euro hattest, dann konntest du dieses Wirtschaftsgut in den Sammelposten einstellen und dort wurde es dann einfach auf 5 Jahre abgeschrieben. Ganz egal, was mit dem Wirtschaftsgut passiert, auch wenn du das danach verkaufst, ne? Deswegen so ein komischer Sammelposten. Und den gibt's natürlich jetzt immer noch. Und jetzt hat man die Grenze etwas größer, großzügiger erhöht, nämlich auf 5.000 Euro. Das heißt, Wirtschaftsgüter, die du jetzt letztendlich anschaffst, wissen zwischen 1.000 bis 5.000 Euro. Und du müsstest das vielleicht auf 8 Jahre abschreiben. Ich weiß jetzt kein Beispiel. Dann könntest du sagen, okay, komm, wir machen es in den Sammelposten, weil dort ist die Abschreibung dann auf 3 Jahre verteilt. Auch das ist neu. Vorher waren es 5 Jahre und jetzt sind es eben 3 Jahre. Aber dieser Sammelposten ist für mich ein exemplarisches Beispiel, wie das deutsche Steuerrecht extrem kompliziert gemacht worden ist, weil ja, eine Vorschrift, die ist wirklich zum Davonrennen. Aber deswegen wollte ich auch extra darauf eingehen, weil es geht ja um ja, Bürokratieentlastung und ich hätte mir lieber gewünscht, diese Vorschrift abzuschaffen und dann hätte man das GWG auf 5.000 Euro erhöht. Wow, das wäre eine Erleichterung gewesen. Aber klar, das ist dann der Bundesregierung zu teuer.
Und jetzt sind wir bei 8 oder 8. kommt.
Ja, genau. Und 8. ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber im Podcast schon öfters erwähnt, dass ich glaube, dass sich bei Immobilien dann was tut im Bereich der Abschreibung, weil das ist immer so, da sind wir wieder in der Steuerung, dass wir über die Gesetze die Wirtschaft steuern. Und wie wir alle wissen, hat die Immobilien Wirtschaft im Moment mehrere Herausforderungen. Die kämpft gleich an mehreren Fronten. Und da kommt jetzt natürlich das Wachstumschancengesetz, ja, das deutsche Steuerrecht als weißer Ritter daher und führt eine befristete degressive AFA für Wohngebäude ein in Höhe von 6%. Also hier muss man beachten, dass es um Wohngebäude geht. Das heißt, die Gebäude müssen Wohnzwecken dienen. Das heißt, alles andere, ne, gewerbliche Vermietung ist dann natürlich raus. Es geht tatsächlich um die Wohnungsvermietung. Und ja, das ist ein Punkt, um natürlich die angeknackste Immobilienwirtschaft zu stärken. Und hier hast du diese 6%. Auch hier gilt wieder die Frist 30.09., also alles, was nach dem 30.09.2023 angeschafft oder hergestellt wird, bis zum 1.10.2029 hat man das jetzt hier mal festgelegt, hast du am Anfang diese 6% Abschreibung. Also das klingt nicht schlecht. Ich gehe mal davon aus oder ich hoffe, dass das sogar vielleicht noch erhöht wird. Aber 6% sind natürlich schon wesentlich besser. Ich glaube, aktuell haben wir ja 3%, je nachdem, oder halt 2,5%, ne, und 2% bei Altbauten. Und jetzt hast du halt hier bei neuen 6%.
Und wer ist so, also wer fühlt sich dann davon getriggert? Also jemand, der sagt, der irgendwie noch noch 20 Jahre, nee, 15 Jahre arbeitet und sagt, okay, 6%, schöne AFA. Also wen motiviert das jetzt zu investieren in Neubau?
Ja, die Bundesregierung wird hoffen, dass es Immobilieninvestoren natürlich triggert, dass es sich wieder eher rechnet durch die 6% Abschreibung als eben die 3% Abschreibung, die du hast. Ja, also das ist hier der Trigger, die Steuerung über die AFA.
Die war ja, reicht, 3% da mehr zu bieten?
Nein, ich glaube, es reicht nicht. Ne? Auch hier, ich bin ja wieder Freund der glatten Zahlen, hätte ich mir lieber 10% gewünscht. Das wäre auch mal eine Ansage gewesen. 10% degressiver AFA bei Wohngebäuden. Ja, vielleicht sogar 15% und dann hättest du das halt begrenzt, vielleicht auf 2 oder 3 Jahre. Ne? Aber stell dir vor, du hättest eine 15% Abschreibung auf Wohnungsgebäuden für 3 Jahre, dann hast du nach 3 Jahren 45% abgeschrieben. Das wäre natürlich ja, ein Investitionshebel hier für die Immobilienwirtschaft gewesen. So sind wir jetzt bei 6%. Ja, ich sag mal, besser als nichts. Ne? Das ist noch ganz am Schluss auch hier reingerutscht. Das war am Anfang gar nicht vorgesehen. Deswegen bin ich auch hier gespannt, was da noch alles passieren kann.
Okay, 6%, ja, ich wurde auch schon angeschrieben, so wow, 6%, hast du schon die neue Abschreibung gelesen? Mich hat das auch nicht so vom Hocker gerissen. Wie gesagt, hätte ich jetzt auch sowas gelesen, 10-15%, dann hätte ich schon gesagt, wow, okay, das geht schon in so eine Richtung, ne, was den Case halt völlig verändern kann. Kann man eigentlich nicht vorstellen, dass sowas jetzt völlig die Entscheidung verändert.
Ja, es ist auf jeden Fall natürlich ein richtiger Schritt in die passende Richtung. Und 6%, klar, ne, also früher gab es auch schon 8% und je nachdem gab es sogar 10%. Das ist aber wirklich schon lange her. Jetzt hast du immerhin den Vorteil, dass damit natürlich ein gewisser Zinsanstieg ausgeglichen wird, ja, dass du hier deine Abschreibung geltend machen kannst und dann vielleicht ja auch ja noch mehr in den Verlust, steuerlichen Verlust rutschen kannst und durch die Vermietung dann negative Einkünfte erzielst und dadurch wieder Steuern zurückbekommst. Also es kann schon ein Anreiz sein. Ich glaube, um da wirklich eine große Veränderung zu bewirken, reicht es nicht. Aber auch da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und ich glaube auch, ne, muss man abwarten, wie wirklich die Immobilienentwicklung sein wird. Ich glaube, da steht uns das Größte auch noch bevor. Und dann kann es sein, dass da nochmal reagiert wird.
Okay, dann hast du noch 2 in der Pipeline, ne?
2 in der Pipeline? Du meinst ja noch 2 Punkte?
Ja.
Auf meiner Liste habe ich noch viel mehr in der Pipeline. Naja, ja. Aber das waren jetzt die größten Punkte, ne, die wir hier angesprochen haben. Ja, also es hält sich in Grenzen. Es gibt jetzt auch noch andere Punkte, die gehen wir jetzt schneller durch. So ein Punkt wie der erweiterte Verlustrücktrag, ja, damit du es mal gehört hast. Das kommt natürlich nur zum Tragen, wenn du Verluste machst und dann kannst du in der Einkommensteuer die jetzt auf 3 Jahre sogar zurücktragen. Ne, früher war nur 1 Jahr möglich, dann hat man durch Corona das auf 2 Jahre erhöht und jetzt soll dauerhaft auf 3 Jahre verlängert werden und du kannst dann auch maximal 10 Millionen und wenn du verheiratet bist 20 Millionen zurücktragen. Damit du es mal gehört hast, das sind natürlich Vorschriften, ja, die hier in gewissen Bereichen für eine Erleichterung sorgen sollen, vor allem wenn man halt in der Vergangenheit Gewinne gemacht hat und dann kannst du eben durch diese Verluste halt dieses Geld steuern, die du damals bezahlt hast, sehr schnell wieder bekommen und stärkst dadurch deine Liquidität. Genauso hat man den Verlustvortrag erweitert, ja, du kannst ja rücktragen und vortragen, die Zinsschranke. Ja, also auch hier gibt es ja Einschränkungen bei Fremdfinanzierung. Auch die hat man jetzt verbessert und erweitert. Und ein ganz großer Punkt, ne, da sieht man wieder Wachstumschancengesetz. Du hast das jetzt auch schon öfters so schön betont. Anhebung des Verpflegungsmehraufwandes. Also solche Dinge, ne, warum macht man das in einem Wachstumschancengesetz? Hier wird jetzt angehoben von 28 Euro, wenn du länger als 24 Stunden abwesend bist, auf 30 Euro. Und für die Tagespauschale, ne, die bisher bei 14 Euro war, sage und schreibe, bekommst du halt dann morgen 15 Euro. Also das sind Veränderungen, da frage ich mich jedes Mal, warum tut man das? Das ist wie, wenn ein Analystenhaus ein neues Aktienziel rausgibt, ne, und ist einen halben Euro höher als vorher. Dann kann man sich das Ganze auch sparen. Und hier ist es ähnlich. Aber es steht nun mal im Gesetz und das gilt für 2024. Da ist der ein oder andere ja davon betroffen, aber er wird es so gut wie nicht merken, wenn er jetzt plötzlich 1 bzw. 2 Euro mehr Verpflegungsaufwand bekommt. Eine schönere kleine Ergänzung ist die Anhebung des Freibetrags für Betriebsveranstaltungen. Der war bisher bei 110 Euro netto und soll jetzt auf 150 Euro erhöht werden ab dem Jahr 2024. Das ist deswegen so schön, weil es auch ein Freibetrag ist. Das heißt, da profitiert jeder davon. Wenn du halt bisher über 110 Euro warst, dann profitierst du davon. Du kannst auch heute über 200 Euro sein, dann hast du halt jetzt 150 frei, weil es ist keine Freigrenze, sondern ein Freibetrag, den du immer bekommst. Also das ist eine Regelung, auch die ja, ist positiv. Auch hier hätte man natürlich auf 200 Euro gehen können, aber das ist jetzt bei jedem Punkt natürlich die Diskussion. Dann gibt es so schöne Dinge, ja, von denen hast du wahrscheinlich noch nichts gehört. Versorgungsfreibetrag soll weniger stark reduziert werden. Genauso soll die Rentenbesteuerung langsamer steigen und erst im Jahr 2058 dann bei 100% sein. Also wenn du als gesetzlicher Rentner im Jahr 2058 in Rente gehst, dann musst du 100% deiner Rente versteuern. Heute sind es 82,5 im Jahr 23 und das wird jetzt jedes Jahr um 0,5% erhöht. Ich glaube, da war vorher die Erhöhung bei 1%. Ne? Man hat praktisch die Erhöhung halbiert. Dann gibt es eine Anhebung der Freigrenze bei privaten Veräußerungsgeschäften. Die wird von 600 auf 1000 Euro pro Steuerpflichtiger erhöht. Hat dein Ehepartner auch ein privates Veräußerungsgeschäft, dann gilt es für deinen Ehepartner auch. Du darfst es aber nicht summieren. Das heißt, wenn dein Ehepartner nichts hat, dann hast du nicht die 2000 Euro, sondern es bleibt einfach pro Steuerpflichtigen bei diesen 1000 Euro. Auch hier, ne, also ganz viel Kleinvieh macht nachher halt eben auch einen großen Misthaufen. Ja, eher Mist als einen großen Haufen. Und dann gibt es noch Änderungen bei der Thesaurierungsbegünstigung. Ja, das heißt, ja, dass Entnahmen, um Steuerzahlungen zu begleichen, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer sollen zukünftig steuerlich begünstigt werden. Damit soll künftig ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfügung stehen. Ja, das betrifft Personengesellschaften, Einzelunternehmer, wenn Gewinne nicht in die Privatsphäre ausgeschüttet werden, in Anführungszeichen. Also ein Punkt, der dich gar nicht betrifft und der auch das Steuerrecht erheblich kompliziert macht, weil ich da überwachen muss, okay, was schütte ich denn aus, wie viel Geld entnehme ich von meinem Gewinn, wollen wir jetzt im Detail gar nicht besprechen. Dann will man noch, auch das noch erwähnen, Digitalisierung des Spendenverfahrens. Also hier wird ein Spendenregister eingeführt werden. Auch hier bin ich gespannt, ob das eine Erleichterung ist oder wieder eine Verkomplizierung. Ja, Digitalisierung hört sich grundsätzlich gut an, aber ein Spendenregister hört sich für mich schon wieder nach sehr viel Bürokratie und Arbeit an. Und dann eine Vorschrift, ja, die gewisse Dinge erleichtern soll. Die Anhebung der Grenze für Buchführungspflicht wurde von 600.000 auf 800.000 Euro Umsatz erhöht und die Gewinngrenze von 60 auf 80.000 Euro. Das heißt, du kannst länger Einnahmenüberschussrechner bleiben, ja, indem du ja nur deine Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellst und musst eben nicht so früh bilanzieren. Und in diesem Zusammenhang, auch das ist eine Vorschrift, ja, die gewisse Dinge vereinfacht, ist die Anhebung der Ist-Besteuerungsgrenze bei der Umsatzsteuer von 600 auf 800.000, damit sie ja jeder mal gehört hat. Und auch die Anhebung der Schwellenwert bei der vierteljährlichen Umsatzsteuervoranmeldung von 1.000 auf 2.000 Euro auf das Vorjahr bezogen. Ja, also das sind wirklich bürokratische Erleichterungen, um gewisse Pflichten erst später beim Unternehmer greifen zu lassen. Und genauso wird auch noch die Kleinunternehmerregelung für die Umsatzsteuerjahreserklärung abgeschafft. Das heißt, ein Kleinunternehmer muss keine Umsatzsteuerjahreserklärung mehr abgeben. Das musste er bisher, obwohl er ja gar keine steuerpflichtigen Umsätze tätigt. Das kann er sich in der Zukunft dann sparen. Na, und so gibt es noch viele weitere kleine Verbesserungen und Erleichterungen, hoffentlich Erleichterungen, dass wir dann letztendlich auch immer erst dann das Gesetz zeigen, wenn es veröffentlicht ist und dann in der Anwendung. Aber das ist das Wachstumschancengesetz. Und jetzt kannst du sagen, was du davon hältst.
Naja, ich glaube am Ende, du hast ja gesagt, irgendwie 7 Milliarden oder 10 Milliarden oder irgendwo in der Drehe wird es liegen. Und wenn man das alles immer so hochrechnet, dann kommt man vielleicht auf diesen Betrag, aber es verteilt sich sozusagen auf so viele Schultern und Thematiken, dass es am Ende für ganz wenige wahrscheinlich nur ein Wachstum bedeutet oder eine Chance. Von daher finde ich den Titel in jedem Fall falsch gewählt.
Also du meinst den Namen des Gesetzes? Ja. Der Titel ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Und das Gesetz, das Gesetz auch nicht. Ja, aber so wie du sagst, ne, also ich wünsche mir da auch einfach, dass man gewisse Dinge einfacher handhabt, ja, dass man gewisse Freibeträge einfach rigoros erhöht und dann natürlich gewisse Investitionen vielleicht fördert. Ja, das kannst du natürlich über die Abschreibung gut steuern. Ich glaube, gerade der Bereich der Abschreibung ist ein Punkt, was positiv ist in dem Wachstumschancengesetz. Ob das jetzt die Sonderabschreibung ist, ob es die degressive Abschreibung wieder ist, die eingeführt wird. Das sind Punkte und natürlich auch die 6% auf Wohngebäude, die mit Sicherheit gewisse Investitionsanreize unterstützen und fördern. Ja, aber alles andere, das sind so gewisse Dinge, auf die kann man verzichten. Und dann tut man lieber an den wenigen Dingen, die man ändert, viel entscheidender drauf einwirken. Aber auch da ist es wieder so, man will es eben jedem gerecht machen, ja, dass irgendjemand irgendwie, egal wenn es nachher nur ein Euro ist, wie im Verpflegungsmehraufwand, von dem Gesetz profitiert.
Cool. Johannes, dann besten Dank für diese Übersicht. Das war ja jetzt auch dein Fazit wahrscheinlich, dein Zasterfazit.
Ja, also es ist besser als nichts, aber auch das, so wie du es sagst, Wachstumschancengesetz, ja, das verspricht halt nachher viel mehr, als es am Ende nachher tatsächlich ist. Und ob es ja eine Richtung für Deutschland, ja, dass Deutschland hier wieder Fahrt aufnimmt, nachher der Auslöser ist, das kann man natürlich bezweifeln. Ich hoffe es trotzdem. Ja, das ist oftmals, kommt es gar nicht darauf an, um wie viele Milliarden es geht, sondern es ist einfach ja, ein Fingerzeig, okay, wir tun was. Und das kann natürlich dann schon hoffentlich positive Dinge verursachen.
Gut, dann drücken wir die Daumen. Ihr drückt am besten mal die Bewertungstaste hier bei Spotify oder Apple. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge. Johannes, du streust ja jetzt auch immer mal so ein Zaster-Flash kurz ein. Willst du dazu nochmal kurz ein paar Worte verlieren?
Ja, also die Zaster-Flash, ne, ich habe jetzt versucht, die Folgen kommen dann immer mittwochs, also unter der Woche raus. Und die sollen halt einfach gewisse Dinge ganz kurz und prägnant auf den Punkt bringen. Und da geht es dann nicht um so ein ganzes Gesetz wie jetzt in dieser Folge. Ne, das kann dann mal sein, dass dann einfach ein Punkt aus dem Gesetz herausgegriffen wird und darauf eingegangen wird. Und maximal 10 Minuten. Länger soll dann diese Folge nicht gehen. Ich glaube, ein schönes Kontrastprogramm insgesamt in unserem Podcast, was sich super ergänzt.
Cool, dann sage ich besten Dank und bis zur nächsten Folge.
Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.